Wir gehen dann in die zweite Fragerunde. Es beginnt Frau Kunert für die Fraktion Die Linke.
Ja, danke, Herr Vorsitzender. Meine Fragen richten sich an Professor Hennecke und im zweiten Teil meiner Frage an Professor Battes. Im Bereich Bau und Verkehr wird ja den Ländern noch eine ganze Reihe an Gesetzgebungskompetenzen übergeben. Und an dieser Stelle muss man sagen, es gibt schon Befürchtungen, wie sich die Auswirkungen darstellen, gerade in den Kommunen. Und hier, Herr Dr. Mittelbach, muss ich Ihnen auch ein wenig widersprechen, wenn Sie sagen, so wie es ist, wollen wir es mal beschließen und das ist gut so. An diesem Punkt muss man sagen, dass eine Folgeabschätzung, gerade was den Bereich der Kommunen angeht, doch sehr wichtig ist. Denn in den Städten und Gemeinden gibt es große Bedenken, weil nicht absehbar ist, welche Auswirkungen hat das. Gerade in Bezug auf die Erreichung des mittleren Staatsziels, also die Herstellung der gleichwertigen Lebensverhältnisse. Und Professor Hennecke, teilen Sie diese Bedenken? Und in diesem Zusammenhang bekennt sich oder äußert sich der Deutsche Städtetag und problematisiert die Veränderung im Bereich des Bodenrechts. Sie wissen, er plädiert dafür, dass die Bundeszuständigkeit erhalten bleiben soll. Wenn es nämlich jetzt so bleibt, wie es jetzt vorgesehen ist, dann könnte das Land die Flächennutzungsplanung auf die Landkreise übertragen und den Städten und Gemeinden wären die Bebauungspläne zu überlassen. Und dies hätte zur Folge, dass zum Beispiel eine altbewährte Praxis, nämlich das Parallelverfahren nach § 8 Absatz 3 Baugesetzbuch nicht mehr praktizierbar ist. Und hier sehen Kommunen nämlich Nachteile, gerade in der Ansiedlung von Investitionen. Teilen Sie diese Bedenken? Und die Frage wäre abschließend zu sagen, wie können denn die Belange gerade aus Sicht der Kommunen ausreichend geregelt werden in diesem ganzen Übertragungsverfahren? Dankeschön.
Vielen Dank. Als Nächster Herr Dr. Schön für das Land Bayern.
Frage an Herrn Professor Hennecke. Sehen Sie eine Notwendigkeit, dass das Thema gemeindliche Bauleitplanung im Grundgesetz verankert werden soll?
Vielen Dank, Herr Dr. Schön. Dann Herr Kollege Wieland für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.
Ja, ich habe eine Frage an Herrn Boss und an Professor Battes. Nach dem Wortlaut ist es ja so, dass wir beim Bodenrecht, wenn ich das richtig lesen kann, zwischen geltendem Gesetzestext und der vorgeschlagenen Änderung keinen Unterschied haben. Dieses städtebaulich wird vorgeschlagen einzufügen beim Grundstücksverkehrsrecht, dann kommt ein Komma, dann kommt das Bodenrecht. Nun haben Sie mit dem Beispiel Vorkaufsrecht im Dorf ein Splitting hier uns vorgeführt. Bei der Flurbereinigung ist es sicherlich da. Die geht an die Länder und die landwirtschaftliche Pacht geht auch an die Länder. Meine Frage, was bleibt dann sozusagen noch? Ist das nur eine leere Hülle, das Bodenrecht? Oder in welchem Bestand bleiben wir quasi beim alten Recht? Und die nächste Frage, wie weit ist das Bundesbaugesetz davon betroffen? Ja, das Baugesetzbuch, richtig. Das meinte ich. Und kommen wir sozusagen in Schwierigkeiten, soweit das Baugesetzbuch den Gemeinden Vorschriften macht, die wir ja in Zukunft nicht mehr sozusagen wollen, die wir in Artikel 84 ausgeschlossen haben, immer vor dem Hintergrund, dass damit finanzielle Lasten und Bürden verbunden sind, was in diesem Bereich, denke ich, gar nicht der Fall wäre, jedenfalls nicht primär wäre. Also Vereinbarkeit mit der Neuregelung des Artikel 84 der vorgeschlagenen Regelung.
Vielen Dank, Herr Kollege Wieland. Jetzt hat das Fragerecht Herr Staatssekretär Benecke für das Land Nordrhein-Westfalen.
Eine Frage an Herrn Professor Spanowski. Herr Professor Spanowski, Sie haben hier nochmal betont die Erfordernis der Einheitlichkeit in Fragen der Raumplanung, der Raumordnung. Meine Frage hierzu, besteht nicht gerade in der Überführung der Raumordnung in die konkurrierende Gesetzgebung mit Abweichungsbefugnis ein wirksames Mittel, um angesichts der restriktiven Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zur Erforderlichkeitsklausel des Artikel 72 Absatz 2 dem Bund überhaupt die Möglichkeit zu sichern, auf diesem Gebiet sinnvoll gesetzgeberisch tätig zu werden. Und eine zweite Frage, gewinnt der Bund nicht durch die Zuordnung der Raumordnung, nämlich zur konkurrierenden Gesetzgebung mit Abweichungsbefugnis, sogar an Kompetenzen hinzu, weil er zukünftig über die bloße Rahmensetzung hinaus ganze durchnormierte Konzepte der Raumordnung entwickeln und den Ländern modellhaft sozusagen zur Verfügung stellen kann.
Vielen Dank. Jetzt abschließend dieser Runde der Kollege Bläser für die CDU-CSU-Fraktion.
Ich habe drei Fragen an den Herrn Sachverständigen Dr. Boos. Und zwar als erstes, und vielleicht kann Herr Glück dann auch noch Replik darauf nehmen, Herr Dr. Boos, bisher war das Grundstücksverkehrs- und das Pachtwesen bundeseinheitlich geregelt. Wenn diese Regelung in die Länderkompetenz übertragen wird, erwarten Sie da Auswirkungen auf die Privilegierung des Erwerbs von Grund und Boden für Landwirte, da ja ganz konkret auch einige Länder mit dem Gedanken spielen, diese Privilegierung abzuschaffen. Ich meine, wenn ich in Bayern wohnen würde, hätte ich diese Sorgen nicht. Aber es gibt noch andere politische Konstellationen, die dann zu einem unterschiedlichen Recht innerhalb Deutschlands führen würden. Sehen Sie damit auch eine Wettbewerbsverzerrung in der Landwirtschaft, insbesondere auch in Bezug auf die Binnenmarktsituation in Europa? Das Zweite ist auch schon mehrfach angesprochen worden, die unterschiedliche Gestaltung nach den bisher vorliegenden Änderungsvorschlägen zwischen dem Grundstücksverkehrsrecht im städtebaulichen Bereich und im ländlichen Bereich. In der praktischen Auswirkung könnte ich mir da durchaus vorstellen, dass da innerhalb weniger Meter sehr unterschiedliche Rechtszustände zur Wirkung kämen, mit entsprechenden Gestaltungsmöglichkeiten in der einen oder anderen Richtung, was je nach politischer Orientierung auch zu einer Wettbewerbsverzerrung innerhalb des landwirtschaftlichen Bereiches führen könnte. Und da hätte ich von Ihnen gerne eine entsprechende Einschätzung. Und ich habe den Europabezug schon genannt, den möchte ich auch bitte mitbewertet haben.
Vielen Dank. Wir kommen jetzt zur Antwortrunde und wir beginnen diesmal mit Herrn Professor Spanowski auf die Frage von Herrn Staatssekretär Benecke.
Einmal bin ich der Meinung, das hatte ich auch in meiner schriftlichen Darstellung erläutert, schießt die Erforderlichkeitsklausel auch im Verhältnis zu den Ländern über das Ziel. Denn eigentlich gehören die Detailregelungen der Regional- und Landesplanung ausschließlich auf die Länderebene. Da hätte eigentlich der Bund nichts zu suchen. Nun ist eben die Systematik der Regelung, die einerseits einen Kompetenzbereich in die konkurrierende Zuständigkeit zuweist, auf der anderen Seite aber eine umfassende, totale Länderabweichungsbefugnis eröffnet, mit diesem Problem verbunden, dass man dem Bund also auch die Tür öffnet in der Richtung, die er eigentlich gar nicht unbedingt beschreiten müsste. Da soll ja auch Wettbewerb bleiben. Wenn er den Weg geht, würde auch wiederum Wettbewerb auf Länderebene eingeschnürt. Also da müsste er eigentlich Zurückhaltung üben. Ich bin der Meinung, dass man da, also ich hätte es, also wenn ich jetzt andere Vorschläge hätte unterbreiten dürfen, was die Ausgestaltung angeht, dann wäre ich für eine Trennung der Kompetenzbereiche gewesen und hätte dem Bund ausschließliche Kompetenzen zugeordnet für den Bereich der Raumordnung, einschließlich der Koordinierung der Landes- und Regional-, aber nur der Koordinierung der Landes- und Regionalplan als ausschließliche Gesetzgebungszuständigkeit. Und dann wäre der andere Teil sozusagen den Ländern zugefallen. Diese Regelung, wie sie jetzt vorgeschlagen ist, ist eben mit dieser Zweischneidigkeit verknüpft. Auf der anderen Seite bin ich der Meinung, das war auch die Frage, ob der Bereich der Raumordnung überhaupt dem Bund noch zugestanden hätte nach der Entscheidung zum Juniorprofessor, also nach dem Juniorprofessorenurteil des Bundesverfassungsgerichts. Da möchte ich eine Schelte, die gestern auch am Bundesverfassungsgericht geübt worden ist, etwas korrigieren. Ich bin der Meinung, dass die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts im Juniorprofessorenurteil nicht auf alle Regelungsmaterien, die jetzt betroffen sind, übertragbar ist. Denn das Juniorprofessorenurteil hat noch eine besondere Nuance. Einmal ist die Erforderlichkeitsklausel als Schranke zu prüfen gewesen vom Bundesverfassungsgericht. Aber auch noch ein zweiter Aspekt war zu prüfen. Das waren die allgemeinen Grundsätze, auf die die Steuerung des Hochschulwesens beschränkt war. Also eine zweite Klippe, die man nehmen musste. Und in dieser zweiten Klippe allgemeine Grundsätze, die noch eine weitere Einschränkung der Gesetzgebungszuständigkeit bedeutete, ist das letztendlich mitgescheitert. Und deshalb bin ich der Meinung, die Maßstäbe, die da gefunden wurden, lassen sich nicht auf alle Bereiche übertragen. Im Übrigen bin ich der Meinung, wenn man das Feld der Raumordnung durchleuchtet, und ich hatte es heute versucht, in meinen wenigen Worten, die mir zur Verfügung standen, zu verdeutlichen, dann bin ich der Meinung, hat sich der Bund auch in den Grenzen gehalten, die ihm gesteckt sind durch die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts mit der bisher vorhandenen Regelung zum Raumordnungsrecht.
Vielen Dank, Herr Professor Spanowski. Jetzt hat das Wort Herr Professor Battis auf die Fragen der Kollegen Wieland und Frau Kunert.
Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Frau Abgeordnete Kunert, ich will das mal ganz plakativ sagen. Man sollte deutlich die Parallele ziehen, und das habe ich in meiner schriftlichen Stellungnahme auch gemacht, zum Umweltrecht. Das Recht der Bauleitplanung hat einen Schönheitsfehler, dass dort die Rede ist von Bauleitplanung. In Wirklichkeit ist die kommunale Bauleitplanung die wichtigste Umweltplanung auf der Ebene der Kommunen, die es überhaupt gibt. Und das ist Ihr Werk, denn Sie haben mit dem Bau- und Raumordnungsgesetz 1997 damit begonnen, dass der größte Teil der umweltrechtlichen Vorgaben der Europäischen Gemeinschaft nicht etwa in irgendeinem Fachgesetz umgesetzt worden sind, sondern konzentriert für die kommunale Ebene im Baugesetzbuch. Das war eine ganz zentrale Richtungsentscheidung, und die ist mit dem EAG Bau, also Europa-Anpassungsgesetz Bau, fortgesetzt worden. Und deshalb könnte man auch darüber reden, ob der Begriff Bauleitplanung nicht vielleicht eine Schlagseite beinhaltet. Es geht da nicht nur ums Bauen, sondern da geht es ganz zentral auch um Umweltschutz. Und denken Sie an den von Ihnen erweiterten Katalog des § 1 Absatz 6 BauGB. Deshalb ist es so wichtig, dass hier für diesen Bereich dieselben Anforderungen gestellt werden, wie sie für das Umweltgesetzbuch ja nun auch gefordert werden. Aber das werden Sie ja dann am Donnerstag im Einzelnen behandeln. Also das und was nun die Veränderungen der Kompetenzen der Bauleitplanung, insbesondere der Streit um die regionale Flächennutzungsplanung, um die Flächennutzungsplanung betrifft. Nun ist das ja ein ganz alter Streit. In Niedersachsen war das immer schon anders. Und die Landkreise sind natürlich ganz glücklich darüber, dass das dort so ist. Sonst ist es anders. Die kommunale Familie ist in dieser Frage ja auch tief gespalten. Und ein weiterer Sachverständiger wird gleich etwas dazu sagen, wiewohl er hier als Rechtswissenschaftler und nicht als Vertreter des Landkreistages sitzt. Und wir haben auch eine weitere Mischform inzwischen. Das ist ja der regionale Flächennutzungsplan, der ja es vorsieht, dass Landesplanung, also staatliche Seite und kommunale Seite gemeinsam hier Planungskonzepte entwickeln. Und letzte Bemerkung, wenn Sie sich anschauen, was jetzt die Großkreise in Mecklenburg-Vorpommern, das ist ohnehin eine andere Welt, die mit dem herkömmlichen Szenario nicht vereinbar ist. So, nicht vereinbar will ich nicht sagen, also daraus herausfällt. Zur Frage von Ihnen, Herr Abgeordneter Wieland. Was bleibt bei Bodenrecht? Na, bei Bodenrecht bleibt natürlich vor allen Dingen einmal das Baugesetzbuch. Und weil Sie sagen, da ändert sich doch gar nichts. Doch, es ändert sich insofern etwas, als jetzt durch die neue Vorschrift eben Verfahrensvorschriften grundsätzlich nach 84 Absatz 1 eben anders zu behandeln sind. Und nun können Sie mir natürlich sagen, ja, das wollen wir ja gar nicht. Wir wollen das ja gar nicht im Bereich der Bauleitplanung ändern. Das soll ja alles so bleiben, wie es ist. Ja, dann ist ja gut. Aber dann sollte man das klarstellen. Das ist genau der Punkt. Es geht mir nicht um Veränderungen in diesem Bereich, sondern es geht mir ganz klar darum, dass hier die Einheit von materiellem Recht und Verfahrensrecht, die Sie nämlich mit Paragraph 1 Baugesetzbuch haben, das ist ja, das Bundesverfassungsgericht hat das ja auch in seiner Saarbrücken-Entscheidung ausdrücklich angesprochen und hat gesagt, es geht hier, ich habe darauf verwiesen, auch in meiner Stellungnahme, es ist hier eine Einheit, eine ganz enge Verbindung von materiellem Recht und Verfahrensrecht in der Frage, wie gestaltet eine Gemeinde nach Paragraph 1 ihr und dann den Folgevorschriften ihre kommunale Ordnung. Das ist eben keine Verfahrensvorschrift in dem Sinne, wie sie hier bei der Änderung vorgesehen ist. Klassische Verfahrensvorschriften, in denen also der Bund hineinregiert in die Landesverwaltung, sondern hier wird ganz im Gegenteil durch diese Vorschriften werden die Kommunen in die Lage versetzt, eigene kommunale Politik zu betreiben. Schönen Dank.
Vielen Dank, Herr Professor Battis. Jetzt Herr Dr. Boss auf die Fragen der Kollegen Wieland und Bläser.
Ja. Herr Abgeordneter Wieland, ich denke, ich kann da anknüpfen, wo Herr Professor Battis eben aufgehört hat. Die Frage also, was ändert sich eigentlich? Die alte Formulierung in Absatz 1 Nummer 18 lautete schlichtweg der Grundstücksverkehr. Jetzt heißt es dann der städtebauliche Grundstücksverkehr. Das heißt, dass es gibt die Herausnahme des landwirtschaftlichen Grundstücksverkehrsgesetz, des landwirtschaftlichen Grundstücksverkehrs, der im Grundstücksverkehrsgesetz geregelt ist. Das heißt also, da liegt eigentlich die Trennlinie. Und insofern ist da schon etwas, was dann in die Länderzuständigkeit übergeht. Zu den Fragen des Abgeordneten Bläser. Also einmal war das die Frage, welche Auswirkungen gibt es im Bereich Wettbewerb innerhalb Deutschlands und darüber hinaus in Europa. Durch diese Trennung im Bereich des Bodenrechts. Natürlich wäre die Situation, wenn es denn so käme, wie es jetzt im Gesetzentwurf vorgesehen ist, erstmal die gleiche wie vorher, solange die Länder keine Neuregelungen treffen. Das ist klar. Wenn die Länder Neuregelungen treffen, dann stellt sich natürlich immer die Frage, in welche Richtung gehen diese Neuregelungen? Das heißt, kommt es zu einer Verschärfung oder kommt es zu einer Zurücknahme von Regelungstiefen? Das weiß man natürlich nicht. Das heißt, es könnte ein Wettbewerb zwischen den Ländern entstehen. Ob man den will, das ist sicherlich eine Entscheidung, die Sachverständige nicht zu treffen haben. Sachverständige können bestenfalls darauf aufmerksam machen, welche Auswirkungen es haben könnte, wenn unterschiedliche Wettbewerbsbedingungen bestehen. Und die würden, wenn die Länder abweichende Regelungen treffen, in der einen oder anderen Richtung zustande kommen. Und das ist die Frage, ob man das will und wie es dann für die Wirtschaftseinheit und die Rechtseinheit in Deutschland aussieht. Ansonsten würde man jetzt also nicht befürchten müssen, dass irgendetwas passiert. Und natürlich ist es nicht von der Hand zu weisen, dass gute, bewährte Regelungen aus Vernunftgründen auch beibehalten werden. Das will ich nicht bestreiten. Gleichwohl, denke ich, wurde heute auch aus verschiedenen anderen Statements deutlich, dass das allein vielleicht nicht hinreicht, um in unserem Land Sicherheit herzustellen im Rechtsbereich. Dankeschön.
Vielen Dank, Herr Dr. Boss. Jetzt Herr Professor Hennecke auf die Fragen der Kollegen Kunert und von Herrn Dr. Schön.
Wenn es von Herrn Battis da sozusagen Zweifel gesät hat, zu Anfang deutlich sagen, ich habe mich gestern als Rechtswissenschaftler gefühlt und das tut das heute auch. Also insofern möchte ich hier nicht eine vernebelnde Diskussion, um die es gar nicht geht, zwischen Gemeinden und Landkreisen führen, sondern die Fragen beantworten, die gestellt worden sind, aber sie versuchen, im systematischen Zusammenhang zu besprechen. So, und da geht es doch um Folgendes. Und da würde ich Herrn Battes in der Ersteinlassung versuchen, deutlich zu widersprechen. Die gemeindliche Selbstverwaltung enthält als ein zentrales Strukturelement ohne einfach gesetzliche bundesrechtliche Verleihung, sondern als verfassungsrechtliche Garantie die Planungshoheit. Das ist so simpel wie nichts. So, und insofern ist die gemeindliche Planungshoheit nach Artikel 28 garantiert. Erstens. Zweitens. Die Landesverfassungen garantieren mindestens so viel. Und ich hatte gestern in ganz anderem Zusammenhang darauf hinweisen dürfen, dass es einzelne Landesverfassungen gibt, wie etwa die sächsische, aber auch andere, die sogar bei der Frage von Aufgabenzuweisung einen Vorrang kommunaler Aufgabenwahrnehmung vor Landesaufgabenwahrnehmung sehen. Das heißt also, im materiellen Baurecht wird nichts geändert durch die Föderalismusreform. Der 28 wird nicht geändert. Die landesverfassungsrechtlichen Schutzzuweisungen gelten auch weiter. Kurzum, im materiellen Baurecht besteht nicht ein Hauch von Bedrohung. Der hat mit der Föderalismus, im materiellen Baurecht, mit der Föderalismusreform schlicht nichts zu tun. So, Sie können sagen, es ist eine breite Diskussion, ob das Wort Aufgabenübertragung, das Sie bewusst gewählt haben in 84 Einsatz 6, für diese Fälle überhaupt gilt. Oder ob nicht etwas, was ohnehin schon da ist, sozusagen vom Bund gar nicht mehr übertragen werden kann. Die Diskussion will ich nicht aufmachen. Jetzt hat Herr Wieland gefragt, und das geht auf die Stellungnahme von Herrn Battes zurück, Regelungskonzeption 84 Einsatz 6, stimmt die Prämisse? Die Prämisse ist, sagen Sie, wollen doch nur verhindern, dass da jetzt die Kommunen mit Lasten belegt werden. Also ich würde erstens sagen, ich will die kommunale Selbstverwaltung nicht schwächen, sondern stärken und sage, das Baurecht ist schon in 28 Grundgesetz enthalten, dafür brauchen wir nicht 84. Zweite Kernaussage, die Föderalismusreform in 84 sieht vor, und das ist nun gerade neu, aber für Fachpolitiker gewöhnungsbedürftig. Dazu sage ich gleich noch einen anderen Satz, weil das im Sozialbereich auch eine entscheidende Rolle spielt. Sieht vor, die Einheit von materiellem Recht, Verfahrensrecht und Behördeneinrichtungsrecht künftig nicht fortbestehen zu lassen. Und hier geht es bei dem Satz, auch von der Frage von Herrn Wieland zu sagen, haben wir denn nicht nur hier sozusagen finanzielle Lasten? Wenn Sie eine Aufgabe auf eine Kommune übertragen, in der Logik des 84, dann ist das automatisch immer auch eine Behördeneinrichtungsregelung daneben. Und Sie haben in den Ausnahmefällen 84 Einsatz 4 neu vorgesehen, wo Sie vorgesehen haben, Sie können die Einheit von materiellem Recht und Verfahrensrecht erhalten, mit Zustimmung des Bundesrates, und das Umweltrecht ist so wichtig. Selbst wenn man das konzediert, was ich tue, dann ist darin das Recht zur unabweichbaren Behördeneinrichtungsbestimmung durch den Bund gerade nicht vorgesehen. Das lösen Sie da heraus. Und insoweit würden Sie sozusagen nicht nur sozusagen eine kleine Abweichung vornehmen hinsichtlich Konnexität, sondern Sie würden mit der ganzen Grundphilosophie des Artikel 84 brechen, wenn Sie jetzt in Einzelbereichen jetzt doch Behördeneinrichtungen dem Bund abschließend zustimmen würden. Und ich habe gestern schon in einem Satz gesagt, sage es hier nochmal, Sie werden am 2. Juni sozusagen das Erlebnis haben, dass die bisher jedenfalls vorliegenden Stellungnahmen aller Sachverständigen sagen, was Herr Battes hier fürs Baurecht sagt, das gilt genauso fürs Jugendhilferecht, fürs Heimrecht, ja für alle Bücher des SGB. Diese Bereiche, ist immer der Satz, an sich ist die Föderalismusreform richtig, nur nicht gerade in dem Bereich, über den ich hier gerade spreche. Werden Sie am 2.6. sozusagen vor der Frage stehen, durchlöchern wir den 84 so, dass überhaupt nichts mehr übrig bleibt von dem Grundprinzip. Und deshalb stellt sich die Strukturfrage. Und die Strukturfrage kann man hier im Baurecht ganz unverkrampft beantworten. Auch wenn man dem Bund nicht das Recht zur Behördeneinrichtung gibt, ohne Abweichungsmöglichkeiten, ist Baurecht, ist Planungsrecht, Planungshoheit Element, unentziehbares Element kommunaler Selbstverwaltungsgarantie. Wenn Sie jetzt den 84 so beschließen, wie er vorgesehen ist, wo also hier sozusagen keine bereichsspezifische Regelung vorliegt, dann haben Sie noch die Übergangsregelung, auch da haben Sie noch aus Bundesseite doppelt genäht. Herr Mayer hat gestern gesagt, machen wir alles ganz anders. Künftig halte ich im Prinzip auch für richtig, was Herr Mayer gesagt hat. Aber Sie haben vorgesehen, 125a, der sagt, die bisherigen bundesrechtlichen Bestimmungen gelten weiter. Das heißt also, es müsste ein Land, das etwas anders regeln will, das kann es nach 125a formal, aber ein Land, das ändern will, ist natürlich an die materielle Verfassung gebunden und müsste also die Garantie kommunaler Selbstverwaltung überwinden und das Baurecht entziehen. Das geht nicht. So, insofern kann man hier völlig sozusagen Entwarnung geben und sagen, es ist sozusagen dieser Fall, über den wir hier sprechen, hat mit der Grundproblematik, des sozusagen Aufgabendurchgriffs des Bundes, die da jetzt hier erhalten bleiben müsste, sozusagen überhaupt nichts zu tun. Und Herr Battes hat selber die Entscheidung angesprochen, aus der ich entnehmen würde, dass es so ist. Das ist dieser Brückenentscheidung des Bundesverfassungsgerichts im 77. Band. Also insofern ist das für mich sozusagen eine völlig geklärte Frage. Und deshalb, Frau Kuhnert, würde ich Sie beruhigen können. Ich sage jetzt hier bewusst zu dem Thema Flächennutzungsplanung nichts, weil man das unterschiedlich sehen kann. Das ist auch bisher schon unterschiedlich geregelt. Das hat auch mit Verfassungsrecht nichts zu tun. Wenn Sie aber, Ihre Frage war, ist es zur Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse sozusagen erlaubt, den Ländern hier Behördenzuständigkeitsbestimmungen zu übertragen. Da würde ich mich nun hundertprozentig dem anschließen, was Herr Glück vorhin gesagt hat. Genau wenn man die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse, sagen wir gerade schon in der unterschiedlichen Besiedlungsstruktur in Sachsen-Anhalt, wo sie herkommen, sicherstellen will, dann bietet die größte Gewähr dafür der Landesgesetzgeber in Sachsen-Anhalt, dies zu tun, um sich nicht sozusagen Raumordnungskonzepten etwa zu unterwerfen, wo, ich habe das neulich miterleben dürfen, in einer Veranstaltung gesagt wurde, zwischen Berlin und Hamburg haben wir keinen Leuchtturm, aber dazwischen liegt Sachsen-Anhalt. Also insofern ist das Eigeninteresse, sozusagen hier das Land zu entwickeln, gerade unter Gleichwertigkeitsgesichtspunkten, natürlich sozusagen, das geht nicht salopp gesprochen in den Teich, wenn man es den Ländern überträgt, sondern das Eigeninteresse wird aktiviert. Also insofern würde ich das ganz eindeutig so so beantworten. Also ich hätte diese Sorgen nicht. Die Frage der Aufgabenzuordnung im Detail für die Flächennutzungsplanung, die Regionalplanung und so weiter sehe ich nicht als Verfassungsproblem an, jedenfalls nicht als Problem der Föderalismusreform. Und Herr Schönhoff, Ihre Frage also klar geantwortet, es gibt meines Erachtens nicht einen Hauch von Ansatz, der hier eine Abweichung erzwingt. Im Sozialbereich muss man sich schon sozusagen mehr sich anstrengen zu argumentieren, weil es da mit der Frage etwa einer verfassungsrechtlichen Absicherung des Jugendhilfeausschusses oder so natürlich nicht so einfach gestellt ist. Aber die Grundfrage, deshalb habe ich darauf auf diesen, den Bogen mit Absicht geschlagen, die Grundfrage wird sich für Sie jetzt jeden Tag stellen. Dass man im Grunde man kann nicht in der Strukturfrage sagen, in der Struktur ist es richtig, aber in jedem Detail ist es falsch. Und deshalb also meines Erachtens ein deutliches Plädoyer dafür, von jedweder Sonderregelung der Ausnahme zur Ausnahme des 84 Einsatz 6 abzusehen.
Vielen Dank, Herr Professor Hennecke. Jetzt, Herr Glück, sind Sie auch kurz noch von Herrn Bläser angesprochen worden. Bitte schön, Sie haben das Wort.
Ja, ich kann mich kurz fassen, Herr Kollege Bläser. Zunächst kann ich mir schwer vorstellen, aus welchen Gründen politische Kräfte, die egal welcher politischen Richtung in der Regel immer ein Interesse daran haben müssen, dass Landwirtschaft weiter besteht im Hinblick auf die Flächenfrage und die Bewirtschaftung der Flächen, ist für die Landwirte bewusst erschweren, landwirtschaftliche Nutzflächen zu kaufen im Wettbewerb zu Nichtlandwirten. Aber ich kann es dogmatisch nicht ausschließen, das könnte auch sein. Nur in solchen Fällen gibt es viele andere Möglichkeiten, das Leben den Landwirten zu erschweren, beispielsweise in der Gebührenpolitik, Wassergebühren, Hebesätze, Genehmigungspraxis etc. Also wenn örtliche oder regionale politische Kräfte nicht möchten, dass die Landwirtschaft dort weiterentwickelt, haben sie viele Möglichkeiten, die Dinge etwas zu erschweren. Von daher wäre es unredlich zu sagen, es kann nie vorkommen. Aber ich halte es für ziemlich unwahrscheinlich von objektiven Interessenslagen her.